Because the guitar was always a kind of symbol of freedom to me, a kind of alternative to school. But, you know, since then, I guess every other guitarist in the world has been my guitar teacher. That's how I see it. I've always learned from everyone else.
Die Gitarre sei für ihn immer ein Symbol der Freiheit gewesen, die Alternative zur Schule. Und jeder Gitarrist in der Welt sei sein Lehrer gewesen. Er habe immer von anderen gelernt, sagte Steve Hackett, einer der besten Gitarristen der Popwelt, der aktuell auf Tour ist und ein neues, hörenswertes Album veröffentlicht hat. Sechs Alben mit Genesis und 25 unter eigenem Namen und die allermeisten davon absolut hörenswert, das ist keine schlechte Bilanz in rund 45 Jahren Musikerlaufbahn. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einer Stunde Musik von Steve Hackett, dem ehemaligen Leadgitarristen von Genesis, der noch immer die großen Songs der frühen Genesis-Phase zwischen 1971 und 76 in Ehren hält und auf die Bühne bringt, natürlich neben Stücken aus seinem umfangreichen Repertoire an Soloproduktionen, die inzwischen mit dem großartigen neuen Werk The Night Siren bei Album Nummer 25 angekommen sind. Steve Hackett ist mit seiner profilierten Begleitgruppe derzeit auf Europatournee und gibt noch bis zum 13. April 4 Konzerte in Deutschland. Zu seinem aktuellen Konzertprogramm gehört auch der Song Opener des neuen Albums The Night Siren, in dem es inhaltlich um das Thema Flucht und Vertreibung aus der angestammten Heimat geht. Der Text schlägt den Bogen von seinen eigenen Vorfahren, die vor Pogromen aus Osteuropa flüchten mussten, bis hin zu den heutigen Flüchtlingen, die dem Krieg und Hunger in ihren Heimatländern zu entkommen suchen. Musikalisch beginnt der Song Behind the Smoke mit leisen Tönen der persischen Laute. Später setzen markante Riffthemen mit orientalischer Anmutung ein, und im dramatischen Schlussteil des Songs ist eine arabisch klingende Frauenstimme zu hören. Die Sängerin ist tatsächlich aber die englische Gitarristin, Sängerin und Songschreiberin Amanda Lehmann, die Schwester von Steve Hacketts aktueller dritter Ehefrau. In der Schlussphase des Songs brilliert Steve Hackett mit einem großartigen, ausdrucksstarken Solo. Doch die Anfangstöne stammen von einer leisen Laute.
Behind the smoke is black, there is no turning back. Our souls are burning on the stone. The road ahead is steep, there is no time to weep. We've come this way so far from home.
Behind the Smoke aus dem neuen Steve Hackett-Album The Night Siren ist einer von zwei Titeln aus der neuen Albumveröffentlichung, die auch im aktuellen Konzertprogramm live zu hören sind. Der zweite Song, In the Skeleton Gallery aus dem Album The Night Siren, der auch live im Konzert zu hören ist, wartet mit einer Vielzahl arrangementtechnischer Details und kompositorischer Feinheiten auf. Im Text verarbeitet Steve Hackett Erinnerungen an Albträume aus seiner Kindheit. Mysteriöse Puppenspieler lauerten ihm auf und erschreckten ihn in seinen nächtlichen Träumen. Parallelen zu traumatischen Erlebnissen von Kindern aus aktuellen Kriegsschauplätzen sind unverkennbar. Das komplexe Songarrangement verdeutlicht die Angst vor dem überraschenden, erschreckenden, Unerwarteten. Kaum scheint man in Sicherheit zu sein, tauchen die Dämonen wieder auf. Das ist musikalisch sehr vielschichtig und intelligent inszeniert. Der Song endet nach verstörender Dramatik doch noch versöhnlich mit einem kindlichen Glockenspielmotiv. Zu Beginn deuten die melodischen Arabesken des Hauptthemas an, dass die Sehnsuchtsträume und die Albträume auch der Kinder in Syrien und im Irak gemeint sind.
When I was young, I was up in the stars, a spaceship out the back, footprints on Mars.
In the Skeleton Gallery, dieser großartige Song aus dem neuen Album The Night Siren, steht, wie auch das Instrumentalstück The Gift hier im Hintergrund, für den aktuellen Stand der Musik von Steve Hackett. Gefolgt nun von einem Rückklapp in die Anfangstage der musikalischen Karriere des am 12. Februar 1950 in London geborenen Stephen Richard Hackett, genannt Steve Hackett, dessen erste Musikinstrumente in seiner Kindheit die Blockflöte und die Mundharmonika waren. Von seinem Vater, der verschiedene Instrumente spielte, lernte er das Mundharmonikaspiel, mit dem er bereits im Alter von 2 Jahren begann. Als 12-Jähriger entdeckte er dann seine Liebe für die Gitarre, er hörte viele Gitarrenplatten und begann, auf einer E-Gitarre zu spielen, interessierte sich aber schon früh für alle Arten von Gitarren, klassische, spanische und 12-seitige Gitarren und viele Formen von Gitarrenmusik, erzählt Steve Hackett im Interview.
Well, my dad played a number of instruments, and so I first took up harmonica. That was his influence. From the age of 2, I was trying to play the harmonica. So it really started with him. So mouth organ first of all, and then when I was about 12, a mere 8 years later, I started getting interested in guitar, buying guitar records. And it was electric guitar first of all, and then I got interested in all sorts of types of guitar, including classical guitar and Spanish and 12-string and a lot of different styles of things.
Nach ersten Banderfahrungen Ende der 60er Jahre mit kurzlebigen Gruppen wie Canterbury Glass und anderen, begann seine Laufbahn als Gitarrist nach dem Jahrzehntwechsel dramatisch an Fahrt aufzunehmen. Im Dezember 1970 hatte Steve Hackett den ersten Kontakt mit Mike Rutherford, Peter Gabriel und Tony Banks, die Genesis-Musiker, die sich als Gruppe 3 Jahre zuvor zusammengefunden hatten, waren gerade auf der Suche nach einem neuen Gitarristen, weil der alte Gitarrist, Gründungsmitglied Anthony Phillips, die Gruppe gerade verlassen hatte. Peter Gabriel schickte den neuen Bewerber Steve Hackett zu Mike Rutherford, weil der als Bassist und Teilzeitgitarrist die Fähigkeiten von Steve Hackett wohl würde am besten beurteilen können. Das Treffen sei etwas merkwürdig gewesen, hat Steve Hackett später einmal erzählt, weil er erwartet hatte, in einem großen Studio oder einem Proberaum vorzuspielen. Stattdessen habe er neben Mike Rutherfords Bett gesessen, weil der an einem Geschwür laborierte und das Bett hüten musste. Steve Hackett habe etwas Trickreiches vorgespielt und plötzlich habe Mike Rutherford in seinem gestreiften Pyjama neben ihm gestanden und habe gesagt, er solle diesen einen Akkord nochmals spielen, der würde ja ganz toll klingen. Steve Hackett zeigte Mike Rutherford die Griffstellung dieses schrägen Akkordes. Daraufhin probierte Mike Rutherford selbst diesen Akkord zu greifen, bekam es aber nicht gleich hin, gab Steve Hackett die Gitarre zurück und sagte, du hast den Job. 40 andere Bewerber hatten sich zuvor fruchtlos bemüht. Steve Hackett hatte es mit einem trickreichen Akkord geschafft. Er war der neue Gitarrist von Genesis. Schon beim 3. Genesis-Album Nursery Crime war er dabei, auch bei den Folgealben bis 1977. Am 24. Januar 1975 gaben Genesis mit Steve Hackett ein denkwürdiges Konzert in Los Angeles, bei dem sie ihr berühmtes Konzeptalbum The Lamp Lies Down on Broadway live aufführten. live aufgeführt 1975 in Los Angeles, das Themastück des wohl berühmtesten Genesis-Albums aus den Anfangsjahren mit Sänger Peter Gabriel und Gitarrist Steve Hackett, The Lamp Lies Down on Broadway. Ein amerikanischer Kritiker schrieb, die Gitarre von Steve Hackett würde wie ein klagendes Gebet klingen, seine Gitarre würde seufzen, schreien, flehen, die Töne würden durch den Raum fliegen wie suchende Vögel, die von ihrem Nistplatz vertrieben wurden, Gitarrenklänge, die fordern und sich vor Sehnsucht verzehren. Wenig später, nach der USA-Tournee, verließ Peter Gabriel die Band im Mai 1975. Das Restquartett war ziemlich frustriert, denn Frontmann Peter Gabriel war damals der absolute Star von Genesis. Die meisten Leute dachten auch, wegen seiner unübersehbaren Dominanz auf der Bühne, er sei nicht nur Sänger, sondern auch Bandleader und Songwriter der Gruppe. Tatsächlich aber war Peter Gabriel nicht der alleinige Songschreiber bei Genesis. Die meisten Texte und die überwiegenden Konzeptideen stammten wohl von ihm, doch die Musik wurde mehr oder weniger im Kollektiv entwickelt. Steve Hacketts Einfluss als Ideengeber bei den Kompositionen wuchs noch in der Folgezeit nach Peter Gabriels Abgang. Doch im Juni 1977 verließ auch er Genesis, um eine Solokarriere anzustreben. Phil Collins war von den Drums in den Bühnenvordergrund gewechselt, war nun der neue Sänger und Frontman und begann, die musikalische Richtung von Genesis langsam aber allmählich in eine geradlinigere Bahn zu dirigieren. Das war einer der Punkte, warum Steve Hackett nach dem Live-Album Seconds Out von 1977 eigene Wege ging. Welche musikalische Richtung von Genesis ihm besonders zugesagt hatte, das verdeutlichte er in seinem Soloalbum von 1997 Genesis Revisited, indem er 11 Genesis-Songs, an denen er kompositorisch beteiligt war, neu aufnahm. Besonderen Anteil als Ideengeber und Mitkomponist hatte er auch in dem Song Dance on a Volcano aus dem 76er Genesis-Album A Trick of the Tail. Die Hauptrifffigur im 7/8-Takt ging vor allem auf seine Idee zurück. Für sein 97er Soloalbum hatte er den Tanz auf dem Vulkan instrumental brillant neu belebt. Doch seine vokalen Fähigkeiten waren damals leider noch arg beschränkt. Wäre wohl vielleicht besser gewesen, den Gesangspart damals einem kompetenten Gastsänger anzuvertrauen, statt selbst zu singen. Aber wir wollen das hier mal wohlwollend sehen und sagen, dass seine damalige Form von Sprechgesang eine durchaus interessante Ausdrucksform war. Steve Hacketts Neueinspielung des Genesis-Songklassikers Dance on a Volcano, ursprünglich aus dem Album A Trick of the Tail von 1976. Steve Hacketts Wiederbelebung seiner alten Genesis-Vergangenheit erschien im September 1997 in seinem Soloalbum Genesis Revisited, zu dem er eine illustre Schar hochkarätiger Begleitmusiker eingeladen hatte, um, wie er es formulierte, ein Experiment in die Tat umzusetzen. Wie würde es klingen, wenn alte Genesis-Songs 20 Jahre später von King Crimson, Yes, Zappa, Asia, Weather Report, The Zombies und Mike and the Mechanics neu interpretiert würden, denn seine Begleitmusiker stammten aus den genannten Starbands. Das größte Manko der damaligen Soloproduktionen von Steve Hackett war seine damals unzureichende gesangliche Leistung, was sich inzwischen aber sehr zu seinem Vorteil verändert hat. Er arbeitete intensiv an seinem vokalen Ausdruck, hat seine stimmlichen Möglichkeiten deutlich verbessert und kann sich heute als Solosänger durchaus vorzeigbar in Szene setzen. Als Chorsänger im Satzgesang mit seiner eigenen Playback-Stimme und dem Chorgesang seiner Band kann er gar überzeugen, wie der folgende Song Martian Sea aus dem neuen Album The Night Siren belegen kann. Die instrumentalen Ingredienzien dieses Songs sind allerdings noch spektakulärer. Nicht nur seine originellen gitarristischen Beiträge ragen heraus, auch die vielen exotischen Sounds von der Sitar bis zur Duduk machen auf sich aufmerksam. Die instrumentale Schlussphase scheint die psychedelischen Sounds der Beatles aus ihrer Sgt. Pepper-Ära zu zitieren. Der Chorgesang des Refrains hat durchaus eingängige Popqualitäten und das Arrangement mit seinen Anklängen an die psychedelischen Klangexperimente des ambitionierten Pop von vor 50 Jahren verleiht dem Song die Anmutung einer attraktiven Form von tonaler Pop-Geschichtsschreibung. Steve Hackett auf den Spuren der psychedelischen Beatles aus deren Sgt. Pepper-Phase, die vor 50 Jahren ihre Hochblüte hatte. Martian Sea, so heißt dieser psychedelisch klingende Song aus Steve Hacketts neuem Album The Night Siren. Seine ersten beiden Soloalben, Voyage of the Acolyte von 1975, damals war er noch hauptberuflicher Genesis-Leadgitarrist, und vor allem sein zweites Soloalbum Spectral Mornings von 1979 wurden allgemein hochgelobt. Manche Kritiker meinten, Spectral Mornings sei ein besseres Genesis-Album als die Alben der Original-Genesis jener Folgejahre. Doch während das auf Mainstream-Pop gepolte Genesis-Album Duke 1980 bis auf Platz 1 der britischen Albumcharts vorpreschte, kam Steve Hacketts Album Spectral Mornings nicht über Rang 22 hinaus. Und in den USA kamen seine Soloalben übrigens nie auch nur in die Nähe der dortigen Top 100. Steve Hacketts erfolgreichste Zeit nach Genesis dauerte 1986 nur wenige Monate an. Mit dem Yes-Gitarristen Steve Howe hatte er die vermeintliche Supergroup GTR gegründet. Das Kürzel der äußerst kurzlebigen Supergruppe GTR stand für die im englischen Sprachraum verbreitete Abkürzung für Guitar. Doch die Band der beiden Supergitarristen spielte nur ein einziges Studioalbum ein, das in den USA immerhin auf Platz 11 der Albumcharts vordringen konnte. Den meisten Kritikern war das Musikkonzept von GTR allerdings viel zu bieder. Fast anbiedernd empfanden manche Kritiker GTR-Songs wie Hunter oder When the Heart Rules the Mind. Zu viel Herz würde mit zu viel dick aufgetragenem Kitschgefühl über den Verstand regieren. Steve Hackett sei auf Mainstream-Kurs gesteuert, fast genauso wie die von Phil Collins dominierte Band Genesis, die Hackett gerade deswegen verlassen hatte. Mit der Musik von GTR, die ganz bewusst im Fahrwasser der kommerziell erfolgreichen Pomp-Rock-Band Asia segelte, verspiele Steve Hackett seine Reputation, so konnte man es damals immer wieder lesen. Doch die Chance, endlich mal ein breiteres Pop-Publikum mit seiner Musik anzusprechen, schien Steve Hackett wichtiger zu sein, als seine alten Progressive-Rock-Fans zu vergraulen oder es seinen Kritikern recht zu machen. Ermutigt vom kommerziellen Erfolg des Debütalbums in den USA, ging die Band GTR auf Amerika-Tour. Doch einige Monate später war die Episode mit GTR für Steve Hackett auch schon wieder zu Ende. Die USA-Tournee war nicht annähernd so erfolgreich wie das Debütalbum und in der Wahl des Sängers hatten sich die beiden Supergitarristen Hackett und Howe vergriffen. Der von der Heavy-Rock-Band Nightwing stammende Sänger Max Bacon entpuppte sich im Konzert fast als Desaster, weil er kaum einen Ton wirklich sauber traf. Zum Live-Programm von GTR gehörten neben Genesis-Songklassikern auch ein paar ausgesuchte Songklassiker von Yes, wie zum Beispiel der berühmte Song Roundabout aus dem Yes-Album Fragile. Die Gitarrenarbeit der beiden Edelgitarristen war recht gelungen, doch der schiefe Gesang des Sängers Max Bacon war geradezu unterirdisch. Hier nur ein kurzer Ausschnitt. Verlassen wir hier besser diese gesangliche Verhunzung des Yes-Song-Klassikers Roundabout durch den GTR-Sänger Max Bacon. Weil es musikalische Spannungen zwischen Steve Hackett und Steve Howe und darüber hinaus auch finanzielle Querelen gab, verließ Steve Hackett die Gruppe GTR, um fortan wieder als Solist weiterzumachen. Steve Hackett nannte später die Gruppe GTR ein Projekt, das nicht zu seinen Besten zählen würde, womit er zweifelsfrei recht hatte. Die musikalische Qualität seiner nachfolgenden Soloplatten hatte wieder das alte Format erreicht, doch mit der Verkäuflichkeit haperte es merklich. Doch weil er bei etlichen Genesis-Songs als Co-Komponist mitverantwortlich zeichnete, ist er bis heute auch am Tantiemenstrom für die im Radio oft gesendeten Genesis-Songs anteilig beteiligt. So zehrt Steve Hackett nicht nur vom Genesis-Nachruhm, sondern auch von den nach wie vor eingehenden Genesis-Tantiemen-Überweisungen, die ihm über all die Jahre eine recht solide Lebensgrundlage boten, sodass er sich immer wieder musikalisch frei bewegen konnte, ohne auf den nächsten Verkaufshit verbiesert schielen zu müssen. Verkaufshits kamen ja sowieso nicht mehr. Nicht nur aus musikalischen und künstlerischen, sondern auch aus kommerziellen Gründen ist er derjenige Ex-Genesis-Musiker, der von allen am häufigsten die alten Genesis-Songklassiker, die er mitgeschrieben hat, neu bearbeitet und in seinen Konzerten auch immer wieder spielt. So liegen von ihm inzwischen 4 verschiedene Genesis-Revisited-Alben vor, die allerdings nicht nur müden Abklatsch enthalten, sondern auch mal überraschende Neubearbeitungen oder gar Rares und Unveröffentlichtes. So enthält zum Beispiel das erste Album Genesis Revisited von 1997 einen interessanten Song, der von Genesis selbst nie veröffentlicht worden war. Bei den Aufnahmesessions zum Genesis-Album Selling England by the Pound von 1973 hatte Peter Gabriel eine Textskizze und einen Melodieentwurf für einen neuen Song namens Déjà Vu mitgebracht. Dieser als Ballade angelegte Song war von der Band halbwegs einstudiert, aber nicht aufgenommen worden. Man war damals nicht so recht überzeugt von dem Song, irgendwas fehlte noch musikalisch, doch die Arbeiten am Song Torso wurden nicht beendet. So verschwand diese Déjà Vu-Musik als Fragment, als unvollendetes Werk in den Archiven, bis Steve Hackett sich 1996 an dieses verschollene Songfragment erinnerte und es mit der Erlaubnis von Peter Gabriel wieder aufgriff, veränderte, kompositorisch ergänzte und gestalterisch zu Ende brachte. Steve Hackett selbst sprach von diesem Déjà-vu-Erlebnis als einer wirklichen Entdeckung mit einer wunderschönen und geheimnisvollen Melodiosität. Bald ein Vierteljahrhundert verbrachte diese Melodie im Dornröschenschlaf, bis sie von Steve Hackett wachgeküsst wurde. Déjà-vu, gesungen von Paul Carrack, orchestriert vom Royal Philharmonic Orchestra und gitarristisch geschmackvoll realisiert, natürlich von Steve Hackett. Diese Ballade Déjà-vu war, wie gesagt, ein wirkliches Déjà-vu-Erlebnis und eine Entdeckung und Ausgrabung zugleich. Steve Hackett hatte ihr ein altes, von Genesis nie zu Ende gebrachtes Songfragment aus dem Jahr 1973 für sein 97er-Album Genesis Revisited ausgearbeitet und fertiggestellt. Die Akustikgitarrentöne, die am Ende dieser Aufnahme zu hören waren, sind für Steve Hackett schon immer typisch gewesen. Akustische Parts, aber auch exotische Sounds durch Verwendung diverser Effektgeräte von Gitarrensynthesizern oder auch ethnischen Saiteninstrumenten gehörten schon seit den frühen Genesis-Zeiten zu seinen Ausdrucksmitteln. Steve Hackett gilt als einer der vielseitigsten Gitarristen aus dem Umfeld des britischen Art Rock. Sein Gitarrenspiel wurde mal als Kreuzung aus mittelalterlichem Lautenspiel und futuristischem Weltalltrip bezeichnet. Er überraschte selbst Gitarrenexperten immer wieder durch spiel- und soundtechnische Neuerungen. Mal klang sein Gitarrenton wie ein Synthesizer, mal wie eine klagende menschliche Stimme, mal wie betörender Sirenengesang. Seine Wandlungsfähigkeit stellte er auf allen seinen Soloalben immer wieder unter Beweis. Im Jahre 2000 veröffentlichte er sogar ein Album mit E-Musik. Gemeinsam mit seinem Bruder, dem klassisch ausgebildeten Flötisten John Hackett, interpretierte er Werke des französischen Komponisten Erik Satie, dem Vorläufer der neuen Musik. Das Duo John und Steve Hackett nannte das Album »Sketches of Satie« und machte in den Neubearbeitungen für Flöte und Gitarre hörbar, dass Erik Satie ein Vorreiter der impressionistischen Minimal Music war. Die Hintergrundmusik dieser Kramladenstunde stammt zu großen Teilen aus dem Album Sketches of Satie. Hier ist ein kurzer Ausschnitt ungestört zu hören. Die Vielseitigkeit des Edelgitarristen Steve Hackett erwies sich auch mit diesem Ausflug in die neue Musik von Erik Satie, den Steve gemeinsam mit seinem Bruder, dem Flötisten John Hackett, zur Jahrtausendwende im Album Sketches of Satie unternahm. Dass er auch die Flamenco-Gitarre zu spielen versteht und sogar im Stil eines Blues-Musikers die Mundharmonika beherrscht, beweist Steve Hackett im Song Anything But Love aus seinem aktuellen Album The Night Siren. Und damit geht der Kramladen von der Mittwocher Rebell zu Ende. Mit seinem neuen Album, so schrieb Steve Hackett, wolle er dem Extremismus, der Intoleranz und dem Erstarken des Nationalismus den Geist der multikulturellen Offenheit gegenüberstellen Und tatsächlich macht dieses weltoffene, kulturelle und stilistische Grenzen überschreitende Album hörbar, wie der interkulturelle, respektvolle und kreative Umgang untereinander und gemeinsam miteinander funktionieren kann.
You'll never get away.